beschäftigt mich nach wie vor und das bei dem Lied, das wir eben gesungen haben, kam mir das wieder hoch. Und es hat mir ein wenig auch die Tränen in die Augen geschossen. Wir haben gesungen im Refrain, keiner kann Gott widerstehen, ihm ist nichts unmöglich. Wir hatten am Donnerstag ein Gespräch über Jesus in einem Glaubensgrundkurs und da war ein Mann, der war der Meinung, dass seine Sünde so stark ist, dass seine Sünde so mächtig ist, und wenn er das nicht in den Griff kriegt, kann ihm weder Gott noch Jesus helfen. Und das bewegt mich. Es bewegt mich zutiefst, weil er selbst sich damit den Weg zur Errettung verbaut. Weil er glaubt, dass seine Sünde stärker ist wie unser Gott. Könnt ihr verstehen, dass mir dann die Tränen in die Augen schießen? Der die Welt geschaffen hat, der, der das Universum in seiner Hand hält, der soll nicht stark genug sein, meine Sünde zu tragen. Dabei hat er sie getragen am Kreuz von Golgatha. Er hat sie ja getragen und nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Er hat sie ja bewiesen. Er hat sich dieses Zeugnis angehört und sein Resümee war: meine Sünde ist stärker. So einem Menschen kann es nicht helfen. Aber der Herr kann ihn erreichen. Und manchmal geht es uns ganz ähnlich. Da haben wir Not und da haben wir ein Problem. Und dann zappeln wir wie die Biene Maya im Netz. Und wehren uns dagegen und verhalten uns zumindest so, als könnte Gott uns nicht helfen, sondern wir müssten uns selbst an den eigenen Haaren auf dem Sumpf herausziehen. Ich gehe jetzt auf das 64. Lebensjahr zu. Das hat noch nie geklappt in meinem ganzen Leben nicht. Noch niemals habe ich mich selbst aus dem Sumpf ziehen können. Aber ich kann bezeugen, was da steht. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du bist höher als jeder andere. Gott, du bist heile, mächtig in Stärke, unser Gott. Und den will ich heute Nachmittag bezeugen. Er ist stärker wie alles, was uns in unserem Leben Not macht, was uns begegnet. Und diesen Glauben zu stärken, ist eine der vornehmsten Aufgaben für den, der hier vorne steht. Und jeder, der hier vorne steht und Zweifel an der Stärke unseres Gottes nur anklingen lässt, wird die volle Strafe unseres Gottes bekommen. Von daher ist es eine ernste Sache für die, die hier vorne stehen. Aber auch für uns, die wir den Menschen auf der Straße begegnen, die wir seine Liebe kennen, die wir wissen, wie er ist, bezeugen wir, unser Gott ist stärker, unser Gott ist größer. Muss noch nicht einmal mit unserem Mund sein, aber mit unserem Leben dürfen wir es sein. Und wir merken, dass die Bibel immer wieder auf dieses Thema eingeht. Ich möchte heute über eine Begebenheit nachdenken mit euch, die einige von euch sicherlich kennen und andere vielleicht das erste Mal hören, aber das ist nicht schlimm. Aber da wird deutlich, Gott ist nichts unmöglich. Gott ist nichts, wirklich gar nichts unmöglich. Es geht um den Propheten Elisa und das, was er im Namen Gottes getan hat. Und der Name ist in seinem Leben Programm geworden. Sein Name bedeutet in Deutsch Gottes Heil. Gottes Heil. Und das merkt man an dem, was dieser Elisa erlebt hat mit Gott und was Gott durch ihn getan hat. Unter anderem wirft er Salz in das ungenießbare Wasser bei Jericho hinein und es wird gesund. Oder aber da ist diese Witwe, zu dem der Schuldner kommt und Elisa füllt alle ihre Gefäße. Oder das geliehene Eisen oder die Axt, die verloren ging und die durch die Kraft Gottes auf dem Wasser schwimmt, so dass der Prophetenjünger diese Axt einfach nur nehmen kann. Gottes Heil. Und zwar nicht nur global, intergalaktisch und was auch immer ganz weit weg, sondern in meinem und deinem Leben. Alles, was ich eben gesagt habe, ist ja ganz praktisch mit den Menschen, denen Elisa begegnet ist, geschehen. Bis hin zur Totenauferweckung hat Gott diesen Elisa gebraucht. Und jetzt zu der Begebenheit. Ich gebe es zu, auf, wenn man so einen Flyer verteilt, der einladen soll für heute Nachmittag, da freue ich mich, dass ihr alle da seid. Da steht nämlich drauf, der Tod ist im Topf, ja. Und wer geht schon zu einer Veranstaltung, wo der Tod im Topf ist? Habe ich mir überlegt. Aber es ist tatsächlich so, liebe Geschwister, wenn wir Jesus Christus nicht haben, ist der Tod im Topf. Das Ende ist schon vollkommen klar. Ohne Jesus Christus sind wir verloren. Da ist der Tod im Topf und wenn wir noch leben. Und wie kommt der Tod aus dem Topf? Das ist die große Frage, um die es immer wieder geht. Ich lese von 2. Könige 4, 38 bis 41. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Koloquiten, sein Gewand voll, und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht. Und sie schütten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Kochtopf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er, hol Mehl. Das warf in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr in dem Topf. Das kann man sagen, schöne Geschichte. Toll für die Leute, die dabei waren. Die Vergiftungserscheinung ging zurück. Aber so einfach wollen wir es uns nicht machen. Ich möchte versuchen, ein bisschen den Text zu erklären und auszulegen. Als allererstes lesen wir, Elisa kehrte nach Gilgal zurück. Gilgal heißt auf Deutsch Abwälzung oder Reinigung. Nach Josua 5 mussten sämtliche männlichen Israeliten, die nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste geboren wurden, beschnitten werden. Denn während der Wüstenwanderung hat es keine Beschneidung gegeben. Und da steht also das Wort in Josua 5, Vers 9, jetzt ist eure Schande von euch abgewälzt und man gab dem Ort den Namen Gilgal. Steht in Josua 5, 9. Und dort geschah dann ein zweites. Nach diesen 40 Jahren Wüstenwanderung haben sie das erste Mal wieder das Passa gefeiert. Und das hat einen großen Einfluss gehabt. In dem Augenblick, wo sie das Passa-Fest gefeiert haben, ernährten sie sich von den Früchten des Landes und nicht mehr von den Wachteln und dem Manna. Da war was verändert. Zu Deutsch, die Wüstenwanderung war beendet. Sie waren in dem gelobten, in dem versprochenen Land angekommen. Also war dieser Ort ein besonderer Ort. Und für uns bedeutet Gilgal, da wo wir ankommen, da wo alles beginnt. Ich habe mit Max vorhin unterhalten, da habe ich noch nicht verraten, dass ich heute auch drüber rede. Da wo alles beginnt, nicht zu Ende ist, da wo alles beginnt, ist Golgatha. Für uns ist Golgatha der Startpunkt, für Israel ist Gilgal der Startpunkt. Da ist der Zusammenhang. Bei Gilgal musste kein Opfer gebracht werden. Und nach jedem Kampf, den Josua zur Eroberung des heiligen Landes ausgefochten hat, musste er immer wieder nach Gilgal zurückkehren. Er hat es einmal nicht getan. Da hat er gemeint, die Stadt, die er erobern soll, die ist so klein, da schicke ich ein paar People hin und wir überrennen die so im Vorbeigehen. Und da hat Israel einen richtig auf die Mütze gekriegt, hat verloren die Schlacht und sie waren sehr gedemütigt. Diese kleine Stadt bezwang Israel und damit hatte der Josua gelernt, immer wieder nach Gilgal zurückzukehren. Auch der Josua war nicht frei von der Meinung, jetzt haben wir so viel schon Siege gehabt im Glaubensleben, jetzt brauchen wir Gilgal nicht mehr. Und genau davor warnt uns diese Geschichte, dass wir meinen, wir sind jetzt so weit in unserem Glaubensleben vorangekommen, dass wir das Kreuz nicht mehr brauchen. Das ist eine Gefahr. Liebe Geschwister, die ihr mit mir vielleicht schon 40 Jahre gläubig sind, wenn wir nicht täglich wieder zum Kreuz zurückgehen, sind wir in großer Gefahr. Denn das ist der Anfangspunkt, der Ursprung unseres Heils. Da hat Jesus unsere Schuld bezahlt. Und auf darauf bauen wir auf. Erster Punkt. In diesem Elisa, er ging immer wieder nach Gilgal und wenn es ihm nett gemacht hat, hat er die Schlacht verloren. Gilgal, da ist auch Elisa hingekehrt. Erster Satz, er kehrte nach Gilgal zurück. Gilgal war die Stätte, wo die 12 Steine lagen, die sie aus dem Jordan herausgeholt hatten. Dort hatten sie sich immer wieder gesammelt und haben sich dankbar daran erinnert, wie sie durch den Jordan hindurchgezogen waren und wie sie ihr Gott geleitet und geführt hat. Der Jordan ist der Todesstrom. Auf der einen Seite war die Wüste, auf der anderen Seite das heilige Land. Und dieser Strom hatte eine sehr, sehr große Strömung. Jetzt sind die da anmarschiert mit 600.000 bewaffneten Männern und dann noch Frauen und Kindern. Sagen wir mal, die 600.000 bewaffneten Männer, 20%. Da war das eine große Menschenmenge. Und jetzt standen die vor diesem Strom. Wie kommen die denn darüber? Und dann haben die Bundeslade genommen und wie der erste Priester am Fluss war, hat sich das Wasser aufgestaut. Und Gott hat für die Israeliten diesen Weg ins gelobte Land frei gemacht. Und jetzt bin ich genau wieder bei der Parallele. Der Weg in die Ewigkeit zum Herrn ist das Kreuz. Noch viel besser, der Herr Jesus, der da für meine und deine Schuld am Kreuz hing. Damit ist alles bezahlt, damit ist alles bezahlt und da gehört auch das dazu, wo ich mir selbst nicht vergeben kann. Wenn ich es ihm gebe, ist es bezahlt. Es gab kein größeres Opfer wie Jesus Christus. Und das bildet dieser Todesstrom ab. Der Todesstrom auf der einen Seite eine Wand und auf der anderen floss er ab und dann ist Israel durchmarschiert. Und inmitten des Flusses hat jeder Stamm, für jeden Stamm, einen großen Stein mitgenommen aus der Mitte des Flusses und auf dem anderen Ort hingestellt als Erinnerung, als Altar, Gilgal. Also sind die da hingekommen, haben sich die 12 Steine angeguckt und haben sich daran erinnert, dass Gott sie trockenen Fußes durch den Todesstrom ins gelobte Land gebracht hat. Auch in unserem inneren Leben ist es immer wieder nötig, nach Golgatha zurückzukommen. Wer das versäumt, ist nach 2. Petrus 1,9 blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Der Petrus war sehr direkt. Manchmal leiden wir selbst darunter, wenn wir direkt sind oder andere direkt sind, aber Petrus war sehr direkt. Glaube ich wirklich, ich hab's. Immer wieder müssen wir zurückkehren, im Geiste zurückkehren dahin, wo alles begann, das Heil für die Heiden am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus. Und übrigens, wir brauchen da gar kein Opfer zu bringen, sondern wir sollen stille werden im Anschauen auf die Herrlichkeit unseres Gottes. Wir schauen hinein in das vollbrachte Erlösungswerk. Es ist so ähnlich, wie wenn zwei Freunde, die innerlich eng miteinander verbunden sind, und manchmal ist es nötig, wieder mal eine Aussprache hatten. Danach, wenn man sich ausgesprochen hat, sitzt man noch still nebeneinander und weiß von der Treue des anderen. Habt ihr das schon mal erlebt? Man muss nicht unbedingt immer einer Meinung sein. Es kann auch mal Auseinandersetzungen geben. Da muss man sich austauschen und dann weiß man von der Treue des anderen. Und so ist es bei unserem Gott. So sollte Israel in Gilgal vor diesem Herrn sitzen und immer wieder das Wunder anschauen, das er für Israel getan hat. Und so sollen wir immer wieder Golgatha anschauen und sein Werk bewundern und in die Anbetung kommen. Und dazu brauchen wir nicht nach Israel fahren. Die Schädelstätte, die da das doll vermarktet wird, auch wenn unsere Edelgard das gemacht hat, und ich glaube, die Ingrid auch. Ich stelle mir das vor wie ein staubiger Hügel, der da so ist. Vielleicht ist er auch zugebaut, keine Ahnung. Ihr merkt, es geht um die innere Einstellung. Es geht um das Innere, nicht um das Äußere. Und von daher kann das im Auto geschehen, es kann im Zimmer geschehen, es kann draußen Natur geschehen. Nur müssen wir dazu Stille haben, um vor ihm zu stehen. Immer wieder neu. Gehen wir weiter im Text. Ich will meine Stunde nicht reisen, auf den die jungen Brüder warten. Und es war eine Hungersnot im Land. Wir wissen, wie Abraham dann Isaak wegen einer Hungersnot nach Ägypten gezogen waren und dann zum Schluss große Not war. Später dann, wie es dann um das Ausziehen aus Ägypten ging. Und wir sehen, dass in Lukas 15, dass eine große Hungersnot kam, damit der verlorene oder der wiedergefundene Sohn nach Hause kehrte. Nachdem er sein ganzes Vermögen verprasst hat, saß er bei den Schweinen und die Hungersnot war groß. Und da hat er gesagt, bei meinem Vater war es besser. Übrigens, wer den Hosea gerade mitstudiert, aufgrund der Freizeit, findet diesen Ansatz auch. Lasst uns da auf der Freizeit austauschen. Da finden wir das auch. In Amos 8, Vers 11 steht, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich einen Hunger in das Land senden. Nicht ein Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern ein Hunger nach meinem Wort. Das ist es, was Gott uns auch heute noch schenken kann. Es sollte immer wieder unser Gebet sein, sende du einen Hunger nach deinem Wort. Und zwar nicht für andere Menschen. Wir sind so schnell dabei, für Erweckung zu beten. Aber als allererstes brauchen wir Erweckung. Als allererstes brauchen wir den Hunger nach dem Wort Gottes. Und nicht die Einbildung, ich weiß schon alles. Sende du einen Hunger nach deinem Wort. Und lass uns immer tiefer in dein Wort hineingehen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, du bist immer da dabei, so das Wort zu betrachten und wie das in die Schrift hineingehört. Mich interessieren nur die großen Linien. Ich hatte nie den Eindruck, dass er die große Linie wirklich verstanden hat. Die große Linie Gottes heißt nämlich, dass er einzelne Menschen herausnimmt und sagt, folge du mir nach und sei du mir treu in allem, was ich dir sage. Das findest du von Anfang der Bibel bis zum Ende. Und die allerwenigsten verstehen das. Dass du berufen bist, das bezeuge ich dir. Dass du auserwählt bist als Kind Gottes, das bezeuge ich dir auch. Aber dass du da bist, um unseren großen Gott darzustellen und auf ihn hinzuweisen, das sage ich dir. Wobei manchmal das Darstellen schwieriger ist, wie das Reden. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir allein über dieses Wort mal nachdenken, was das bedeutet, wird vieles, vieles andere bedeutungslos. Meine Häuser, meine Autos, meine Grundstücke, mein Aussehen, meine Klamotten, mein tolles Essen im Frankfurter Hof. Das gute Essen im Frankfurter Hof endet genauso, wie wenn ich eine Currywurst esse. Am Ende sieht alles gleich aus. Eine Hungersnot. Sehen wir diese Hungersnot? Ist einerseits gewaltig, wo die Menschheit heute steht, mit dem Quantencomputer und. Und wenn du heute im Internet nach irgendwas suchst, der große Hype ist, du stellst ihm Fragen, schreib mir ein Gedicht über Liebe und dann macht dir der Computer ein Gedicht über Liebe. Wenn du da in die Zeitung guckst, da wird das gefeiert, als wäre das die neueste Offenbarung. Ist es nicht. Es sind nur Zahlen. Einser und Nulle. Mehr nicht. Und mehr steckt auch nicht dahinter. Wir wissen alle, was das Zeichen 00 bedeutet. Ne? Es macht kein Leben. Es macht kein Leben. Worauf setzen wir unseren Wert? Aber wir wollen es wirklich darstellen, Licht erscheinen in dieser Welt, Darsteller des Wortes Gottes sein. Und das ist genau das, was die Propheten auch getan haben. Sie haben ihr Leben ihrem Gott gegeben, damit Gott durch sie das darstellen konnte, was er sagen wollte. Und dann steht noch ein zweites. Und die Söhne der Propheten saßen vor Elisa. Sie standen nicht, sondern sie saßen in dieser Hungersnot vor ihm. Was lernen wir dazu in unseren Tagen oder für uns in diesen Tagen? Es ist das stille Hinhören auf den Herrn, damit wir etwas von der Hungersnot spüren, von dem Schrei nach der Erlösung. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite das vorsichtige Wandeln und Gehen, uns nicht packen lassen vom Zeitgeist, abgeschieden, abgesondert wandeln, immer wieder überprüfen, Herr, sind wir wirklich noch auf deinem Weg? Unser Bürgertum ist doch droben im Himmel. Wir können nicht alles miteinander vermischen und durchrühren. Ein bisschen davon und ein bisschen davon. Der Prophet sagt, setz den Topf auf. Den ganz Großen, was Gott zu bieten hat, das geht nicht in einem kleinen Becher. Wir machen Gott manchmal so klein. Herr, ich hätte gern davon ein bisschen und davon ein bisschen und davon ein bisschen. Kommst du vor, wie im China-Restaurant, die alle nur aus kleinen Schälchen essen. Unser Gott sagt, setz deinen großen Topf auf. Lass deine Erwartung groß sein. Ich will dich beschenken, überreich beschenken, über die Fülle hinaus. Ich will dir alles geben. Setz den großen Topf auf. Aber um was geht's? Johannes 1, 16 sagt der Herr, aus seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Oder Jerusalem 1, 3, alles Land, auf das deine Fußsohlen hintreten, sollst du erobern, geh im Glauben deinen Weg. Und das ist das, was das Evangelium zu uns zu bringen hat. Und was der Sohn Gottes, Jesus, uns zeigt. Er setzt uns einen großen Topf auf, er schenkt uns die Fülle. Und überall da, wo dich der Herr hinschickt, wird sich etwas verändern. Das klingt groß ist groß, versteht man nur wirklich, wenn wir es erleben. Ich werde es nie vergessen, als ich mit meinem zartem Alter bei die Armee eingerückt bin, weil ich das innere Wissen hatte, Gott schickt mich zur Bundeswehr. Ich habe dort einen Auftrag und dort war ich dann allein 1200 Leute in dieser Kaserne. Und keiner hat sich zu Jesus bekannt. Nicht einer. Und da, wo meine Füße standen, in der Kaserne, in dem Zimmer, in dem ich gewohnt habe, hat Gott etwas verändert. Es war mir nie so leicht, ihn zu bezeugen, wie genau in dieser Situation. Nicht, weil ich so toll war, weil ich so glaubensstark war, sondern weil Gott mir einfach genommen hat und hat mir gezeigt, was ich machen soll. Typisches Beispiel für mich war, und da war ich dann bekannt wie ein bunter Hund, Kirchgang ist erlaubt, war aber keine Pflicht mehr nach 3 Monaten. Die, die zur Kirche gehen, hellblau, alle anderen, die lieber nicht zur Kirche gehen, grün. Einer in hellblau, der Rest grün. So einfach hat es nie wer hinterher. Ich bin nicht stolz drauf, wenn ich an mein inneres Zagen und Zweifeln und Angst gedacht habe. Aber der Herr hat ihn durchgetragen, hat mir einen weiten Raum geschenkt. Erst später, am Ende meiner Bundeswehrzeit, habe ich mitbekommen, dass Gott genau dieses Zeugnis benutzt hat, mich zu bewahren. Die hatten sich nämlich in der Unteroffiziers- und Offizierszimmern darauf verständigt, dass man mit dem Schneider besonders vorsichtig und korrekt umgehen muss, denn wenn der schon sich da hinstellt und in die Kirche geht und alle anderen nicht, dann beschwert der sich bestimmt auch beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, wenn wir mit dem nicht korrekt sind. Und da habe ich erlebt, wie das ist, wenn ich mich wirklich zu Gott stelle, dann stellt er sich zu mir. Und da mögen 1200 andere das anders sehen. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mir damals letzten Endes die Entscheidung abgenommen hatte, sondern ich quasi gezwungen war, so zu handeln, wenn ich ihn nicht verleugnen wollte. Und da trifft das zu, was in Jesaja 28, 16 steht. Wer glaubt, der wird nicht ängstlich eilen. Und an die Zusage von Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wenn Gott uns so den großen Topf vorsetzt, uns die Fülle zeigt, dann mögen wir in noch so schwierigen Situationen hineingeführt werden. Wir dürfen immer wieder im Glauben mit dem Wort rechnen. Schau dich nicht ängstlich um. Ich bin doch dein Gott. Wie kann das sein, dass Bonhoeffer schreibt, kurz vor seiner Hinrichtung von guten Mächten wunderbar geborgen? Das kann doch überhaupt nicht anders sein, wie dass er das erlebt hat, was wir hier gelesen haben als Verheißung. Sitzt in der Todeszelle, die Wächter unterhalten sich draußen, dem brauchst nichts zu essen geben, der ist morgen tot. Und er setzt sich hin und schreibt von wunderbaren Mächten. Mir kommen bei dem Lied immer die Tränen übrigens. Und zwar die Tränen der Freude. Nicht alles, was Bonhoeffer gemacht hat, muss man gutheißen, aber da hat er gestanden. Vorbilder im Glauben. In Vers 39 lesen wir, da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu lesen. Er fand eine wilde Rebe und las davon wilde Koloquiten, sein Kleid voll, und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, denn sie kannten sie nicht. Diese Frucht hat, wenn man sie erkennt, schon einen bösen Namen in Deutsch, die heißt Teufelsapfel. Der Teufelsapfel ist eine Frucht, die viele Samenkörner hat und noch heute mit dem Kürbis im vorderen Orient verwechselt wird. Der Kürbis soll ja gesund sein. Dieser Teufelsapfel führt zu schlimmen, schlimmen Darmkoliken. Also da platzt der Bauch quasi, Da rennst du in den Busch, dann musst du dich übergeben und du hast den Eindruck, eben geht's zu Ende. Und genauso muss man sich die dann vorstellen, die Propheten, Jünger oder Kinder, die da standen, die haben auf einmal richtig, richtig Not gehabt. Und ich habe gelesen, Wikipedia hilft ja da, dass wenn man da Pech hat, kann man dran sterben. So giftig ist das Zeug. Es wird in homöopathischen Dosen als Abführmittel angesetzt. Aber mit ganz geringen Mengen. Also, die haben da ganzen Beutel voll da reingekippt und kleingeschnitten, umgerührt und haben dann gegessen. Und da steht es, wird es deutlich. Schauen wir uns den Jüngling an. Ein Jüngling, der von Elisa offenbar gar keinen Auftrag und keine Anweisung bekommen hat, geht hinaus aufs Feld, um etwas zu sammeln. Sicherlich hat er eine gute Idee gehabt und wollte sich nützlich machen. Nicht nur da rumsitzen, sondern aktiv werden. Und doch gefährdet er dadurch alle. Er geht einfach von sich aus los. Und das erinnert mich daran, wie oft das auch bei uns der Fall ist. Wir wollen, besonders wenn wir jung sind, etwas machen. Wir wollen etwas leisten. Und wir merken dabei gar nicht, dass wir gar keinen Auftrag von Gott haben. Wir rennen einfach los. Wir schaffen, wir wirken, wir machen. Und merken oft gar nicht, dass Gott gar nicht mitgeht. Die größte Not und Sorge in meinem Leben war immer genau vor diesen eigenen Wegen, weil er mich laufen lässt. Er möchte gebeten sein. Er möchte gefragt werden. Er möchte, dass ich ihnen sage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und nicht, boah, da ist was, da muss ich mich jetzt unbedingt drum kümmern. Wir hatten heute Morgen einen jungen Menschen da, der wollte unsere Gemeinde besuchen. Der Max hat ihn eingeladen gehabt. Leider ist er heute Mittag nicht gekommen. Aber dem habe ich zum Abschluss unseres Gesprächs gesagt, es ist wichtig, dass du darum betest, wo der Herr dich hinstellt. Das ist das Allerentscheidendste. Und nicht, wo wir gerne wären. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und 95% der Antwort ist, ich will, dass du mir zuhörst. Ich will, dass du mein Angesicht suchst. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Denn dazu sind wir berufen. Und vielleicht 5% nagelt mich nicht fest, da gibt es den konkreten Auftrag und jetzt geh und kümmere dich um den oder um den oder um den. Oder mach dies oder jenes. Das Problem dabei ist, wenn wir immer nur schaffen, machen, rennen, tun, dann kriegen wir die 5%, die Gott uns beauftragt, gar nicht mit. Sie kannten sie nicht, diese Frucht. Es fehlt Wissen und Verständnis. Wir brauchen Verständnis und Einsicht in die Wege und die Gedanken unseres Gottes, finden wir auch in Kolosser 2, Vers 2. Und das wird wichtig, dann, wenn ich die Bibel verstehe. Ich mache ein Beispiel. Ich kann die Bibel, kann einzelne Bibelstellen herausnehmen und in die Länge ziehen, ohne zu beachten, dass ein wiederum geschrieben steht. Viele tun das, und das habe ich schon gehört, und decken damit ihre Sünde zu. So steht zum Beispiel in Philipper 2,13, Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Und wenn man nicht will, dann ist man ganz schnell bei der Nummer, ich würde ja wollen, aber Gott will nicht. Und wenn das so ist, dass Gott nicht will, er hat es nicht gewirkt, dann ist es ja nicht mein, sondern Gottes Problem. Vielleicht ist euch das auch schon mal begegnet, vielleicht habt ihr das selbst auch schon angewandt, so nach dem Motto, ich bin klein und ich kann nicht und ich will nicht und überhaupt, ich weiß ja gar nicht, ob Gott will, aber ich frage Gott auch nicht, ich nehme keine Zeit für ihn. Und wenn ich dann einen Irrweg gegangen bin, wenn ich wieder mal losgerannt bin, dann ist ganz schnell das Argument da, aber Gott hat es so gewollt. Das steht ja hier in Philipper 2,13. Er wirkt ja beides, das Wollen und das Vollbringen. Aber wenn ich nur diese eine Stelle betone und nicht das richtige Verständnis für die Schrift habe, dann laufe ich ganz, ganz schnell vollkommen in die Irre. Da übersieht man nämlich, dass ein Bibelvers vorher steht, schafft eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Also es gehört beides zusammen. Schafft eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern und der Herr schenkt das Wollen und das Vollbringen. Aber als allererstes steht da, wir sollen uns auf Gott ausrichten. Denn die Seligkeit kommt von Gott. Durch das Anschauen des Herrn Jesus werden wir wandeln in sein Bild. Das heißt also, es ist gefährlich, wenn wir solche Bibelstellen einfach herausnehmen und damit unsere Missachtung dem lebendigen Gott zeigen. Wir müssen vor der Heiligkeit Gottes Respekt haben und dürfen nicht nach unseren Wünschen und Gedanken die Wege laufen, die wir gerne möchten. Und so kommt der Tod in den Topf. Das ist ein Ausdruck, den wir sehr oft gebrauchen oder gebraucht haben. Früher mehr wie heute, aber das habe ich oft gehört. Der Tod ist im Topf. Ich möchte auf eins aufmerksam machen. Als die Leute merken, hier ist etwas falsch, hier ist wirklich der Tod im Topf, da wenden sie sich an die richtigen Adresse, nämlich an den Mann Gottes. Und wenn wir also merken, dass in unserem Leben irgendwas faul ist, dann geht es nicht mehr und es geht nicht mehr voran, dann wollen wir uns nicht hierhin und dahin wenden und springen, sondern uns an die richtige Adresse wenden. Mann Gottes oder Herr oder Vater Gott, zeigt mir doch durch den Heiligen Geist, wie ich wieder zu laufen habe. Und dazu sind sicherlich auch Brüder notwendig, Männer und Frauen, Väter und Mütter im Glauben. Die Not ist, dass wir so wenig Mann Gottes kennen und finden. Eine alte Schwester, sie war damals wohl schon weit über 80, hat einmal gesagt, sie hatte ein bisschen eine spitze Zunge. Die sagte, ach, es gibt viele liebe Brüder, aber Männer Gottes sind nicht so oft. Die alten Schwestern lächeln. Vielleicht habt ihr Ähnliches erlebt, seid aber zu vornehm, das zu sagen. Was will es uns heißen? Wer sein Leben nicht ganz auf den Herrn ausrichtet und nicht ganz sich vom Herrn leiten lässt und auch anleiten lässt, also nicht in das Trainingslager Gottes geht, der ist ein Bruder, eine Schwester, aber noch lang nicht ein Vater und Mutter im Glauben. Will ich das überhaupt? Oder ist mir das zu anstrengend? Es wird ganz oft in den Versammlungen ein Klagelied gesungen, das lautet, bei uns ist kein Leben mehr, bei uns ist der Tod im Topf. Gott sei Dank, wenn man es einsehen kann und dann nicht so weitermacht wie bisher. Stille sein, einhalten, Mann Gottes, jetzt zeig du uns, Sohn Gottes, jetzt zeig du uns, woran es liegt. Liegt es daran, dass wir vielleicht dir nicht stille halten können? Bitte zeig es uns. Und was sagt dann nun der Elisa hier? Vers 41 steht, da sprach er, so hole Mehl her, und er warf es in den Topf hinein. Hol Mehl. Was will uns das sagen? Habe ich ein bisschen gemerkt, wieso denn ausgerechnet Mehl? Mag ja sein, dass das medizinisch oder ernährungstechnisch funktioniert, da müsste ich dann die Sus fragen, habe ich aber nicht, weil mir dazu eingefallen ist, dass in Johannes 6 der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird leben. Brot wird aus Mehl gemacht. Ich bin das Brot des Lebens. Also habe ich die Sus nicht gefragt, sondern habe in der Schrift nachgeschaut. Ja, okay. Alle Methoden, die wir anwenden, in denen es nicht um eine klare Verkündigung des Wortes Gottes geht, hat kein Leben, führt zu keinem Leben. Leben kommt nur von Jesus, der das Brot des Lebens ist. Hol Mehl her, bleib beim Alten. Ich bin das Brot des Lebens. So hat die Gemeinde angefangen. Hier hat die Gemeinde angefangen. Jesus am Kreuz und Auferstehung. Brot des Lebens. die Suche nach dem Neuen, nach immer fantastischerem, tollerem, höherem, weiterem, ist nicht biblisch. Das Größte und das Tollste und das Beste, was mir je passiert ist, ist Jesus Christus. Ich habe am Donnerstag auch gesagt. Und das ist das, was ich wirklich meine. Noch etwas. Wir lesen nichts davon, dass der Elisa dem jungen Mann, Jüngling, was auch immer, der diese Kohlloquiten geholt hat, einen Vorwurf macht. Der hat ja das gemacht, im guten Glauben etwas beitragen zu müssen. Elisa sagt nur, hol Mehl. Ich wünsche mir, dass wenn wir Irrwege gegangen sind, uns dann nicht selbst zerfleischen oder uns andere zerfleischen, sondern einfach den Herr Jesus wieder ins Leben holen. Kein Vorwurf. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle gehen in die Irre. Da ist kein Vorwurf. Der Herr Jesus musste ja für mich sterben, weil er wusste, dass ich ein Versager bin. Und wenn ich meine, ich bin perfekt, dann hätte Herr Jesus ja nicht sterben müssen. Aber an der Stelle können wir lernen, was Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Heiligen Geist ausmacht. Wir müssen nicht übereinander herfallen, noch dazu, dass der eine dem anderen sagt, ich habe dir gleich gesagt, dass du keine Ahnung hast, lass die Finger davon. Kein Vorwurf, einfach nur die Lösung anbieten. Das ist echte Seelsorge. Gott bringt Verkehrtes in Ordnung. So heißt es am Ende unseres Textes, es war nichts Schlimmes mehr im Topf. Und das ist das Geheimnis dieses ganzen Berichts, der ganzen Begebenheit. Wenn wir in Treue und Beständigkeit vor unserem Gott stehen, dann ist unser Gott ein Gott, der das Verkehrte in Ordnung bringt. Da mag unsere Verwirrung noch so groß sein, mag die Schuld noch so schwer sein, mag die Sünde auch noch so mächtig sein. Gott ist ein Gott, der das alles wieder in Ordnung bringen kann. Und deswegen hat es mich so traurig gemacht am Donnerstag, dass da ein Mensch ist, der meint, seine Schuld und Sünde ist stärker, ist größer wie Gottes Güte und Macht. Gott bringt es in Ordnung. Es ist ihm ein kleines, wenn ich ihn anderen verfehle. Es gehören dazu vier Dinge. Wir müssen uns bewusst werden und ganz bewusst unter das Blut des Herrn Jesus stellen und die reinigende Kraft dieses Blutes in Anspruch nehmen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist das Erste. Damit fängt alles an. Das Zweite, damit wir weitergehen, dass wir das Wort Gottes in unserem Leben wirken lassen und dieses Wort uns alles bedeutet. Früher gab es auf den Buchdeckeln nicht den Bibel oder Elberfelder Bibel oder Lutherbibel oder Basisbibel oder was auch immer. Da stand die ganz heilige Schrift. Fällt mir viel besser. Die ganz heilige Schrift hatten die Alten auf ihrem Buchdeckel stehen und haben damit ein Zeugnis gemacht. Gottes Wort ist heilig, weil es Gottes Wort ist und Gott ist heilig. Und das bedeutet, dass vom 1. Mose 1 bis der Offenbarung 22 alles die große Gotteswahrheit hat. Und das müssen wir in uns wirken lassen. Es gibt ja Menschen, die haben ein selektives Lesen. Die einen lesen nur aus dem Alten Testament, die anderen lesen nur aus dem Neuen Testament, im Neuen Testament nur aus den Evangelien, die anderen nur die paulinischen Briefe, wieder andere quälen sich die ganze Zeit mit der Offenbarung durch und gucken nicht nach dem, was Jesus gemacht hat, alles Quark. Die ganze Schrift vom ersten Buchstaben, im Anfang war das Wort. Da fängt es mit Jesus an und Gott wird abwischen, alle drehen. Alles brauchen wir, alles. Und dann kommt es darauf an, dass wir immer wieder einmal ein Bekenntnis aussprechen, wenn wir merken, ich bin ein Irrweg gegangen. Dass wir bitten, Herr, reinige du mich, es war ein Irrweg, ein Abweg, vergib mir. Und das nicht nur einmal, sondern ich darf kommen, immer wieder kommen. Wer sich einbildet bei der Bekehrung, hatte das alles abgelutscht, der Drops ist gelutscht und dann 30 Jahre habe ich kein Problem mehr, ich muss mich nicht mehr korrigieren, der irrt. Immer wieder bedarf ich der Korrektur. Und wenn ich das nicht mache, komme ich in meinem Glaubensleben nicht weiter. Ganz sicher hat der junge Mann ein schlechtes Gewissen gehabt und ist zu Elisa gegangen. Und es ist der Schrift noch nicht mal wert, das zu erwähnen. Weil A kein Vorwurf ist und B was vollkommen Selbstverständliches ist. Und das Vierte, dass wir in einer Gemeinschaft untereinander bleiben. Ich kann nicht als einsamer Wolf den Pfad des Glaubens wandeln. Das gibt's nicht. Es gibt keinen einsamen Wolf in der Bibel oder der letzte edle weise Ritter oder was auch immer. Ich brauche den Bruder, ich brauche die Schwester. Als der Elia mal gedacht hatte, er ist ganz alleine und hat darüber geklagt, da sagt ihm Gott, sieh, ich habe übrig gelassen. Wie viel waren es? 7000. 7000, die das Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und das hat bedeutet, wer das Knie vor dem Baal nicht neigt, der ist des Todes. Die Isabel hat sie versucht, alle umzubringen oder dazu zu bringen, das Knie zu beugen. Also, wir brauchen die Gemeinschaft. Und wenn dann in unserem Leben oder unsere Gemeinschaft, unsere Arbeit etwas hineingekommen ist, an dem wir merken, der Tod ist im Topf, es geht nicht mehr voran, ich kann nicht mehr loben, danken, singen, wie in den Anfangsjahren, ich werde müde und matt, dann gibt's nur eins, ich kehre zu ihm zurück, ich gehe den Weg der Buße und den Weg der Beugung und sage, Jesus, ich bin den ganzen einen falschen Weg gegangen, das war nicht recht. Decke du zu durch dein Blut. Ich habe das mal mitgekommen von einem Pastor einer großen, großen Gemeinde. Ach, die haben viele hundert Leute im Gottesdienst gehabt. Der hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, liebe Geschwister, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss es euch bekennen, ich habe gesündigt. Dann hat die Sünde aufgezählt und sagt, ich möchte den Herrn und euch um Vergebung bitten. Was hat denn das mit der Versammlung gemacht? Da war auf einmal kein Tod mehr im Topf, die war auf einmal lebendig. Leider gehen da ganz wenige. Gerade die, die bekannt sind. Selten. Es gibt gar nichts, was unser Gott in unserem Leben nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Hol Mehl, füll hinein. Und es wird nichts mehr da sein, was euch schaden kann. Das ist das Wunderbare an der Gnade. Das ist das Werk des lebendigen Gottes. Und dann werden wir stille und schauen ihn an. Und dann geht es uns wie am Anfang bei Gilgal. Da sitzen wir still zu seinen Füßen und beten ihn aufs Neue an. Du, unser Herr und unser Gott. Nicht, weil es schön klingt, sondern weil wir es tief in unserem Herzen auch so glauben und meinen. Lernen wir in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, mit ihm zu gehen, ihn bestimmen zu lassen und schenken wir diesem Herrn unser inneres Leben immer wieder Zeiten und Stunden, wo wir in der Stille mit ihm reden können. Wir haben dafür ein wunderbares Vorbild im Alten Testament. Als David den Herrn einen Tempel bauen wollte und Gott ihm sagte, nein, du darfst mir keinen Tempel bauen, an deinen Händen klebt Blut, aber dein Sohn, der aus deinen Lenden kommen wird, der soll ihn bauen. Da setzt sich dieser David vor seinen Gott nieder, mault und schimpft und zedert. Nein, das tut er nicht. Er setzt sich nieder und sagt zu ihm eine Fülle von Herrlichkeiten und betet ihn an, obwohl er den Tempel nicht bauen durfte. Lesen wir in 2. Samuel 7, 17 bis 29. Er lobt ihn, was bist du nur für ein Herr? Also Davids Pläne hatte er gesagt, nein. Und David setzt hin und lobt Gott. Können wir was von lernen? Lasst uns immer wieder an Golgatha zurückkehren, wie das Volk Israel in den Anfangsjahren nach Gilgal zurückkehrte und mit wahrhaftigem Herzen vor ihm stehen bleiben. Und wenn dann in unserem Leben der Tod im Topf ist, wollen wir es ihm sagen und aufdecken und dann schenkt er uns das rettende Heilmittel, das Wort, seinen Geist und die Gemeinschaft. Ich wünsche mir für mein Leben und für unser Leben, dass wir das tatsächlich tun. Es ist einfach falsch, dass unser Gott nicht stark genug wäre, irgendetwas nicht in Ordnung zu bringen.